Willkommen bei Auslandszeit, eurem Sprungbrett in ein spannendes Leben und Arbeiten jenseits der Heimat. Entdeckt in jeder Folge neue Wege, eure beruflichen Ziele grenzüberschreitend zu erreichen und taucht ein in Geschichten, die zeigen, wie Abenteuer und Karriere Hand in Hand gehen. Ob ihr Inspiration für den nächsten großen Schritt sucht oder praktische Ratschläge braucht, hier beginnt eure Reise ins Unbekannte. Lasst uns gemeinsam die Welt entdecken. Seid ihr bereit? Dann starten wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid zu unserem heutigen Thema, der Traumjob im Ausland. Wir wollen über die Top-Destinationen und Tipps zur Vermittlung sprechen. Ich begrüße recht herzlich Matthias Meyer. Hallo, lieber Matthias.
Hallo zusammen, freut mich.
Lieber Matthias, lass uns direkt reingehen in das Thema. Welche 5 Länder sind denn deiner Meinung nach aktuell die beliebtesten Destinationen für einen Auslandsjob?
Ja, das ist relativ einfach zu sagen. Wir arbeiten ja täglich mit Leuten zusammen, die gerne ins Ausland wollen. Wir haben auch gerade eine Umfrage laufen, die genau diese Frage abfragt. Welches wäre dein Wunschziel? Da kann man jetzt schon erste Ergebnisse sehen. Die Umfrage ist allerdings noch nicht fertig. Wir aus unserer Erfahrung und aus den Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Jahren mit den Kandidaten, mit denen wir in Kontakt waren, gesammelt haben, ist ganz klar, Mittelmeerraum ist stark im Kommen. Das bedeutet, Griechenland ist ein Land, was sehr, sehr beliebt ist. Sicherlich auch Portugal. Portugal ist, glaube ich, genau genommen nicht am Mittelmeer, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind 2 Kandidaten am Mittelmeerraum, die total attraktiv sind für junge Leute. Ich wüsste gar nicht genau, was ich sagen sollte, welches ist jetzt die Nummer 1. Manchmal gefühlt Portugal, manchmal gefühlt der Griechenland. Wir haben da ungefähr gleich viele Bewerbungen und Interessierte, die da in diese beiden Länder wollen. An dritter Stelle sind so Länder wie oder Inseln wie Zypern oder auch Malta. Dritte, vierte Stelle, ich würde sagen, die teilen sich so den dritten, vierten Platz. Das ist eben auch super attraktiv, weil die Leute natürlich in die Sonne wollen. Eine kleine Insel ist da attraktiv, insbesondere auch Malta, da spricht man Englisch. Man muss nicht Portugiesisch können oder Griechisch lernen. Das ist natürlich ein Vorteil. Und an der vierten Stelle würde ich sagen, gibt es auch noch ein Land, das ist ein bisschen exotischer, nämlich Thailand. Da vermitteln wir auch hin. Und da ist es ein bisschen schwieriger zu landen letztendlich. Es ist nicht die EU. Man braucht ein Visum. Dieses Visum ist auch relativ schwierig zu kriegen. Der Arbeitgeber hilft an der Stelle. Ich glaube, die Kollegin Kim, die hatte das schon drüber gesprochen, wie das genau ablaufen kann. Es ist ein bisschen schwierig, dieses Visum zu bekommen. Aber auch da gibt es viele Leute, die interessiert sind und auch Leute, die wir schon dahin vermittelt haben. Und Platz 5. Wer ist denn Platz 5? Ich würde sagen, so ein Land wie Irland zum Beispiel. Großbritannien ist jetzt durch den Brexit und durch die Visa-Voraussetzungen eben auch schwieriger. Deshalb haben sich viele Leute, die im englischsprachigen Raum gehen möchten, aber trotzdem innerhalb der EU bleiben möchten, auf Irland fokussiert. Irland hat wegen der geringen Steuersätze für Unternehmen eben auch einen attraktiven Standort für große Unternehmen, die dann eben auch deutschsprachige oder englischsprachige Leute anziehen.
Was mich ein bisschen verwundert, ich hätte jetzt gedacht, dass das Thema Sprache deutlich höher gewertet wird. Also ich glaube, dass es jetzt nicht so viele Leute da draußen gibt, die sagen, ich will unbedingt Griechisch lernen oder Portugiesisch. Da ist ja wahrscheinlich dann, sagen wir mal, das Spanisch oder Englisch noch höher einzuschätzen, obwohl natürlich Portugiesisch und Spanisch sehr nah beieinander liegen. Woran liegt das? Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass Malta sehr weit oben ist, dass Spanien auch in den Top 5 vorzufinden ist. Woran liegt das? Sagst du, Sprache ist gar nicht das Ziel Nummer 1?
Nee, würde ich sagen, ist es wirklich nicht. Das ist zwar ein Benefit und nice to have, wenn dann die Leute im Ausland sind, dass sie dann eben einen Kurs vor Ort machen. Wichtig ist zu verstehen, man braucht für den Job selber keine Sprachkenntnisse in der Landessprache. Also wenn ich jetzt nach Portugal gehe, muss ich nicht Portugiesisch können. Es ist ja ein deutschsprachiger Job in aller Regel und man muss sich dann intern mit den Vorgesetzten und anderen Arbeitskolleginnen und Kollegen dann eben auf Englisch unterhalten. Das sind also die beiden wichtigen Sprachen. Auch was die Motivation angeht, du hattest es angesprochen, es ist nicht die Hauptmotivation, ich poliere jetzt meine Portugiesisch, meine Spanischkenntnisse auf, sondern da geht es tatsächlich, wie das Thema der Sendung sagt, irgendwie um die Destination. Die Leute wollen raus, die haben schon eine relativ genaue Vorstellung davon, wo möchte ich hin, Vielleicht auch, weil man da schon mal längere Zeit war, einen Roadtrip durch Portugal gemacht hat oder mit den Eltern immer in Griechenland war und die Landschaft liebt. Das sind ja alles so Dinge, die einen prägen. Wenn man schon mal vor Ort war, in dem relativ nahen Mittelmeer, ist das ja meistens mal der Fall, dass man schon mal da war. Und deshalb ist die Destination definitiv die Motivation Nummer eins. Sprache kommt eher ja an dritter, vierter Stelle, würde ich sagen.
Du sprichst ja mit sehr vielen jungen Menschen, die ins Ausland möchten. Würdest du sagen, dass das Land, die Destination schon steht, wenn ihr miteinander sprecht? Oder geht dieser Wunsch rauszukommen, steht der an erster Stelle und dann auch, wo kannst du denn hingehen?
Ich glaube, es ist 50-50 aufgeteilt. Manche Leute wissen sehr genau, wo sie hin möchten. Andere Leute haben eine Tendenz, sind aber noch überzeugbar, wenn es um einen anderen Job in einem anderen Land geht. Und es gibt auch einen kleineren Teil, der sagt irgendwie, ich möchte einfach nur raus, mir egal wohin, Hauptsache es ist warm. Die sind also ganz, ganz offen. Das hilft uns natürlich als Rekrutierungsagentur. So können wir an die Stellen vermitteln, die gerade dann frei sind, wenn der Kandidat, die Kandidatin das auch machen möchte. Wenn man sehr geschlossen reingeht, ist das ein bisschen schwieriger mit der Platzierung, logischerweise, weil man dann auch weniger Optionen hat. Aber ich würde sagen, es ist so halb geteilt. Aber manche lassen sich dann auch überzeugen, wenn man dann eben eine bessere Option hat. Es ist ja auch so, nicht jeder und jede hat dann total den Überblick darüber, was wir gerade für Jobs anbieten. Was die Starttermine angeht, sowieso nicht. Die teilen wir erst mit, wenn wir im Gespräch sind. Insofern ist da das Erstgespräch ganz entscheidend, dass man dann auch sieht, okay, wir haben da für dich was in dem Bereich, den du möchtest, oder überleg dir doch nochmal, wäre das vielleicht eine Option.
Was sind denn so typische Branchen oder Arbeitgeber in jetzt diesen genannten Ländern? Was ist denn da so gefragt?
Ja, typische Branchen sind vor allem Kundenservice, Kommunikation, Backoffice. Das sind alles so die Bereiche, wo Deutschsprachigkeit auch gebraucht wird. Bedeutet, ja, es gibt große Unternehmen, die eben in dem Bereich Kundenservice und Kommunikation arbeiten, die eben für andere Klienten, zum Beispiel große Marken im Social-Media-Bereich oder Fluggesellschaften oder Hotelketten arbeiten. Und die brauchen eben für ihren Kundenservice auf Deutsch eben auch deutschsprachige Leute. Die liefern wir. Und da ja, kann man ganz einfach einsteigen, eben weil nur die Deutschsprachigkeit und eine gewisse natürlich Offenheit, Kommunikationsfähigkeit vorausgesetzt wird. Ein anderer Bereich ist natürlich auch der Tourismus, Hotellerie, Animation. Das sind so Bereiche, wo vor allem große Reiseunternehmen, man kennt sie alle, ich nenne sie jetzt mal nicht, die auch Reisen veranstalten für Deutsche im Mittelmeerraum zum Beispiel. Ganz viele Leute suchen, die dann eben vor Ort mit im Hotel arbeiten, mit auf den Touren arbeiten oder vielleicht auf einem Kreuzfahrtschiff. All das ist auch sehr, sehr attraktiv für junge Leute, die vielleicht auch später mal in die Richtung Tourismus gehen wollen und da mal reinschnuppern wollen für eine Saison von April bis November.
In welche Länder bietet ihr denn jetzt zum Beispiel eine direkte Vermittlung an und wie läuft der Prozess dann überhaupt?
Ja, das hat sich in letzter Zeit zum Glück sehr, sehr ausgeweitet. Wir sind jetzt in wie vielen Ländern aktiv? Ich zeige sie einmal auf. Wir sind aktiv in Portugal an mehreren Standorten, zum Beispiel Porto, nicht nur Lissabon. Wir sind auch aktiv in Griechenland, da auch mit verschiedenen Standorten. Die Insel Kreta ist da sehr beliebt, aber auch Athen und Thessaloniki. Dann haben wir noch Vermittlungen nach Malta jetzt seit kurzem, wo wir in den Bereich Online-Marketing Leute suchen. Es gibt auch Vermittlungen, das hatte ich auch schon angesprochen, nach Thailand. Da ist es dann wieder Kundenservice beziehungsweise sowas wie Sekretariatsdienstleistungen. Ja, man telefoniert oder kommuniziert auch da mit Leuten, die eben eine gewisse Lösung suchen oder eine Antwort auf eine Frage suchen, Termine vereinbaren wollen. All das sind so Dinge, die einen da beschäftigen. Habe ich ein Land vergessen? Ganz bestimmt. Das sind aber die Hauptländer, für die wir rekrutieren. Es gibt auch noch andere Länder, wo wir eine Partnerschaft haben mit Leuten, die selber rekrutieren, die aber unser System nutzen, unsere Sichtbarkeit von auslandsjob.de nutzen. Dann zum Beispiel könnte man auch als Flugschüler, Flugschülerin nach Kanada gehen. Da haben wir gerade eine richtig interessante Vermittlungsstelle. Das ist natürlich ein bisschen komplexer, weil es wirklich um eine Ausbildung geht, um eine wirklich schwierige Ausbildung geht. Andere Stellen sind zum Beispiel in Irland. Da arbeiten wir auch mit Experten zusammen, die dann für uns da auch den Kontakt zu interessanten Unternehmen haben.
Jetzt habt ihr da eine riesen Bandbreite, tolle Kontakte und investiert da ja auch richtig Zeit. Das heißt, ihr beschäftigt euch mit den einzelnen Personen, die gerne ins Ausland gehen wollen, haltet den Kontakt zu den Firmen und so weiter. Und jetzt seid ihr auch keine Samariter, sondern ihr müsst ja auch in irgendeiner Form bezahlt werden. Wer trägt denn diese Kosten überhaupt? Wenn ich jetzt zu euch komme und sage, ich würde gerne Malta Online-Marketing, wow, das hört sich cool an, will ich machen. Mit was muss ich da rechnen? Was kostet das Ganze?
Also die gute Nachricht ist, dass die Vermittlung unsererseits in 99% der Fällen nichts kostet. Insbesondere dann, wenn es sich um einen richtigen Job handelt. Wenn ich jetzt ein Praktikumprogramm mache oder irgendeine Art betreutes Work and Travel, dann kann das eine Vermittlungsgebühr bzw. eine Programmgebühr beinhalten. Aber so ein richtiger Job, du hattest den auf Malta angesprochen, das ist letztendlich nur die Vermittlung, die stattfindet zwischen uns, dem Kandidaten und der letztendlichen Firma, wo der Kandidat dann angestellt wird, idealerweise. Und da wird die Abrechnung nachher geschehen zwischen Auslandsjob und dem Arbeitgeber. Die Person, die vermittelt wurde, zahlt 0 Euro an uns oder an den Arbeitgeber. Manchmal ist es sogar so, dass der Arbeitgeber dann auch für die Relocation, also für den Umzug, noch ein bisschen was springen lässt, die ersten Wochen in dem Hotel oder in der Unterkunft bezahlt, vielleicht einen Flug zurückerstattet nach einer gewissen Zeit, in der man da gearbeitet hat. Man hat vielleicht sogar mehr davon, als man so selber bezahlen muss. Wichtig ist natürlich, dass nicht alle Dinge sofort vom Arbeitgeber übernommen werden, sondern dass dieser die dann eventuell auch erst zurückerstattet. Das bedeutet, dass man den Flug zum Beispiel selber kaufen muss und dann nachher da einreichen kann. Also ein bisschen was muss man haben, um sich das Ganze sowieso zu finanzieren. Es ist sowieso immer ein heißer Tipp, mit einem bisschen Finanzpolster ins Ausland zu gehen, vielleicht 1.000 Euro oder so oder 800 Euro, dass man schon mal weiß, ich komme den ersten Monat, selbst wenn alle Stricke reißen, gut drumherum. Das ist das, was das Finanzielle angeht. Wirklich 0 Euro Vermittlung. Der Arbeitgeber zahlt das Relocation-Paket in verschiedenster Größe und man sollte selber auch ein Finanzpolster dabei haben, damit man einfach ein Stück Sicherheit auch für sich hat.
Was sind denn so Voraussetzungen, die ich überhaupt benötige? Jetzt habe ich gerade eben mit Blick auf Malta mal meinen Hut in den Ring geschmissen. Was sind Voraussetzungen, die ich benötige, um überhaupt in Frage zu kommen für einen Auslandsjob?
Das hängt einmal damit zusammen, dass wir in der EU sind, was uns viel, viel erleichtert. Wenn du die EU-Staatsbürgerschaft hast, macht dir das Leben sehr viel einfacher. Du kannst nämlich einfach vor Ort arbeiten. Das ist die sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit der Europäischen Union, die es uns ermöglicht, wirklich überall innerhalb der Mitgliedstaaten zu arbeiten, ohne große bürokratische Schwierigkeiten, heißt also ohne Visum. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass man diese Voraussetzung erfüllt. Ansonsten muss man sich vielleicht selber um eine Arbeitserlaubnis kümmern, wenn man diese EU-Staatsbürgerschaft nicht hat. Da hilft der Arbeitgeber in aller Regel nicht. Der setzt voraus, dass man EU-Staatsbürger ist. Und das ist ja bei den deutschsprachigen Jobs, die allermeisten dort anbieten, halt auch der Fall, weil wir eben dann Österreicher oder Deutsche vermitteln. Ja, das sind die Voraussetzungen, die so ganz global gelten, vor allem auch für die Jobs im Mittelmeerraum. Ich hatte gesagt, das sind ja die Jobs, die auch am verbreitesten sind. Aber dann geht es natürlich darum, was will der Arbeitgeber für diese Position eigentlich genau haben. Malta, das ist so, da haben wir Content-Jobs, also Content-Writing, Content-Management, Content-Execution. Da geht es immer darum, wie bringe ich Texte, die ich vielleicht auch selber geschrieben habe, online und wie passe ich die so an, dass die von der Suchmaschine super gefunden werden. Da braucht man natürlich dann ein bisschen Erfahrung in der Texterstellung, in SEO, also Search Engine Optimization und eben auch der Umgang mit dem PC, der sollte ja einwandfrei sein. Man sollte jetzt nicht sich fragen, wie funktioniert eigentlich Word. Das ist natürlich dann eher so ein Hindernis. Aber grundsätzlich sind die Einstellungsvoraussetzungen bei vielen, vielen Jobs bei uns eher geringer, auch geringer als die, die ich gerade genannt habe. Wenn ich zum Beispiel im Kundenservice starten möchte, dann ist es wichtig, dass ich ein freundliches Umgehen praktizieren kann, dass ich also gut kommunizieren kann, immer auch in ja, schwierigen Phasen mit dem Kunden freundlich bleibe. Dass ich perfektes Deutsch kann, da sollte man wirklich aufpassen, dass man jetzt keinen Riesenakzent hat und man muss Englisch auf ja konversationsfähigem Niveau haben. damit man eben auch, wenn man mal eine Vorgesetzte hat, die Portugiesisch zum Beispiel ist, damit man eben auch mit der sich vernünftig unterhalten kann, damit man Anweisungen verstehen kann und auch Nachfragen stellen kann. Das ist insbesondere in der Einarbeitungsphase ganz, ganz wichtig.
Wie lange dauert denn dieser ganze Prozess, wenn ich mich jetzt für einen Job interessiere und ich habe jetzt den Erstkontakt mit dir? Wann mache ich den ersten Schritt auf maltesischem Boden?
Das kommt ganz auch darauf an, wie du selber als Bewerber, Bewerberin verfügbar bist. Wenn du jetzt sagst, irgendwie mal angenommen, es ist jetzt November und du hast auf jeden Fall vor, noch Weihnachten mit deiner Familie zu verbringen, dann kannst du das auch ganz klar kommunizieren. Du bist ab dem 1.1. oder ab Mitte Januar verfügbar für diese Stelle. Das macht man ja bei einer deutschen Bewerbung auch so, dass man sagt, irgendwie, wann könnte man in diesen Job einsteigen. Wenn man aber sagt, ich möchte alle Zelte abbrechen, ich bin sowieso total flexibel und ich könnte quasi nächste Woche starten, dann geht auch das in manchen Fällen. Manche Arbeitgeber bei uns, die haben die Möglichkeit, dass man zum Beispiel, jetzt habe ich gerade einen Job im Kopf, da könnte man in 2 Wochen starten. Ja, da ist der Starttermin wirklich in 2 Wochen. Das bedeutet, man hat das Gespräch mit uns, das ist ein Erstgespräch, da wird nochmal alles erklärt, was jetzt auf den Bewerber, auf die Bewerberin zukommt. Dann geht der Bewerbungsverlauf weiter in Richtung Unternehmen. Da macht man vielleicht noch einen Online-Test, noch ein Interview und man lernt das Projekt kennen in einem zweiten Interview. All das kann wirklich innerhalb von wenigen Tagen passieren. Und dann kann man eigentlich schon seinen Flug buchen, weil man ja dann auch ein Jobangebot bekommen hat, wenn man dann am Ende alles erfolgreich durchlaufen hat. Und man ist dann unter Umständen, ja, wie gesagt, innerhalb von 2 Wochen nach der Bewerbung schon auf portugiesischem Boden. Bei Malta könnte es ein bisschen länger dauern, weil es ein spezifischer Job ist.
Was passiert denn danach? Also ich meine, ich habe jetzt den Job und alles ist gut, die Freude ist groß, aber ich muss dann irgendwie da leben, ich brauche eine Unterkunft. Bis wohin reicht denn eure Unterstützung? Bis wohin begleitet ihr mich?
Also das Schöne an dem Konzept ist ja, dass hier Arbeitgeber, Bewerber oder neue Kandidatin, neue Mitarbeiterin, neue Mitarbeiter und wir von Auslandsjob ja so als Dreieck zusammenarbeiten. Ja, die rein praktische Hilfe, wenn man vor Ort dann ankommt und die Wohnung bezieht, die der Arbeitgeber für 4 Wochen oder länger gebucht hat oder die Wohnung bezieht, die der Arbeitgeber grundsätzlich für 12 Monate für einen bereitstellt. Das sind natürlich alles praktische Dinge, die macht der Arbeitgeber selbst. Da können wir auch von Deutschland aus wenig tun. Wichtig ist aber, dass wir als Job-Buddy, wir verstehen uns also schon auch als Helfer im Hintergrund, wenn dann irgendwas nicht so gut läuft, insbesondere bei der Anreise oder so, dann sind wir natürlich auch immer bereit, da zu helfen. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel eine von unseren Kandidatinnen, die hat mich mal angerufen, die hat ihr Uber nicht gefunden am Flughafen in Lissabon und hat mich einfach angerufen und ich so, ja, ich guck mal, was ich machen kann. Ich war da natürlich auch irgendwie ein bisschen überrumpelt, weil ich die Buchung des Ubers selber nicht vorgenommen habe. Aber dann ist es für mich auch möglich, sehr schnell an den Arbeitgeber heranzutreten. Auch da sind wir immer schnell vernetzt, dass ich dann sage, hey, die braucht jetzt ihr Uber, die wartet schon eine halbe Stunde und dann ist das auch sehr schnell gekommen. Ja, also da funktioniert das so, dass wir auch immer als ja Hilfestellung im Hintergrund sind, wenn Dinge schneller gehen müssen.
Das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr seltenes Beispiel, dass du helfen musst, ein Uber noch zu organisieren. Was sind denn so typische Herausforderungen, die entstehen, die, sagen wir mal, ein bisschen allgemeiner sind? Was fällt dir da ein?
Grundsätzlich geht es darum, dass man ja sich natürlich entscheiden muss als Bewerberin, als Bewerber, wie lange möchte ich bleiben? Idealerweise ist das schon vorher klar, dass ich vielleicht 9 Monate bleibe, vielleicht 12 Monate, idealerweise länger als 12 Monate. Das ist natürlich für den Arbeitgeber besonders schön. Aber wir haben es auch schon ein paar Mal gehabt, dass Leute gesagt haben, auch aus persönlichen Gründen, weil zu Hause was passiert ist, was nicht so toll ist, dann ist mal leider ein Familienmitglied gestorben oder so. Man hat sowieso nicht vor, jetzt noch viel länger zu bleiben. Dann geht auch eine Abreise, die dann eher koordiniert werden muss. Auch da sind wir dann bereit, mit dem Arbeitgeber ins Gespräch zu gehen für den Bewerber, für die Kandidatin, die wir ja vermittelt haben und für die wir uns auch ganz ehrlich gesagt auch verantwortlich fühlen, in die Bresche zu springen und dann zu sagen, hey, das ist hier gerade ein persönliches Moment, mach denen das möglich, dass die möglichst schnell auch jetzt nach Deutschland können, um da die Dinge zu regeln. Und wenn sie nicht zurückkommen, dann ist das eben auch so. Ne? Das kann schon mal vorkommen, dass Leute eher nach Hause wollen aus verschiedenen Gründen, auch weil sie merken, hey, ein halbes Jahr reicht mir, dann ist das auch in Ordnung, dann könnten wir auch immer ansprechbar sein.
Gibt es denn in irgendeiner Form rechtliche oder bürokratische Hürden, auf die ich mich vorbereiten sollte? Ich möchte mal ein Beispiel rüberschmeißen. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel jetzt kein deutscher Staatsbürger bin, aber aus der EU komme? Ne? Also, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Beispiel Griechenland. Ich bin jetzt Grieche, ne? Und möchte über auslandsjob.de nach Portugal. Gibt es bei sowas zum Beispiel bürokratische Hürden oder fällt dir noch ein anderes Beispiel ein?
Bei dem Beispiel, welches du genannt hast, wenn ich Grieche bin und die EU-Staatsbürgerschaft habe, aber zum Beispiel perfekt Deutsch rede, dann kann ich natürlich auch in den deutschsprachigen Job gehen. Da würde ich aber in dem ersten Gespräch, welches ich mit diesem Griechen führe, dann auch fragen, hey, kannst du vielleicht auch Griechisch? Es ist ja nicht nur so, dass nur deutschsprachige Leute dort gesucht werden, sondern eben auch anderssprachige. Wichtig ist nur, du brauchst die EU-Staatsbürgerschaft. Es ist egal, aus welchem Land du kommst. Bei uns, bei auslandsjob.de, wir sprechen natürlich insbesondere deutschsprachige Leute an. Wenn sich aber jemand bei uns bewirbt, der ist bilingual, der kann beide Sprachen perfekt, kommt ursprünglich aus Griechenland, hat aber die EU-Staatsbürgerschaft, dann ist die Vermittlungschance sogar noch größer, weil wir eben dann in zwei Sprachen auch suchen können. In der Regel ist es aber so, dass sich Deutschsprachige bei uns bewerben. Also das Problem, was du gerade beschrieben hast, ist eher ein Vorteil. Probleme gibt es einfach, das muss man so sagen, wenn man Aufenthaltstitel hat, wenn man zum Beispiel nach Deutschland gezogen ist, hier auch für die Arbeit ist und ein Visum hat, aber keine EU-Staatsbürgerschaft hat, auch wenn das Deutsch sehr gut ist, das wird nicht funktionieren. Man braucht auch eine Arbeitserlaubnis in Griechenland, in Portugal, wo auch immer. Und um die muss man sich, wie gesagt, selber kümmern. Das macht der Arbeitgeber an der Stelle nicht, weil er dann den einfacheren Weg nimmt und sagt, okay, wir nehmen nur Leute, die EU-Staatsbürgerschaft haben. Denn dann geht es auch mit der Bürokratie, die auch vor Ort geschehen muss, sehr viel einfacher. Man muss sich ja beim Finanzamt anmelden, generell bei den Behörden melden, ein Konto eröffnen, all diese Dinge. Da hilft der Arbeitgeber, aber eben nur unter der Prämisse, dass man EU-Staatsbürger ist.
Beim Thema Sprachen hast du gerade eben gesagt, dass Griechisch beispielsweise eine sehr interessante Sprache wäre, die ich noch dazu sprechen könnte. Was wäre denn noch interessant? Also Deutsch, vielleicht Englisch sogar, logischerweise. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh, wenn ihr das mitbringt, Jackpot?
Sicherlich, es gibt viele, viele Sprachen, die sind ebenfalls sehr beliebt, genauso wie Deutsch. Dazu zählen ganz, ganz klar die nordischen Sprachen, also Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch. Das sind Sprachen, die sind insbesondere in den Jobs, also Kundenservice, sehr, 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 sehr beliebt. Ich weiß aber auch, dass das viele Leute wahrscheinlich nicht können. Und ich sag mal so, wenn man mal ein halbes Jahr in Finnland gewesen ist für einen Erasmus oder so, dann reicht das wahrscheinlich nicht aus, um den Kundenservice in Finnisch absolvieren zu können. Es muss also wirklich, wirklich gutes auf Muttersprachenniveau sein, was die Sprachenkenntnisse angeht. Also wenn man bilingual aufgewachsen ist, Finnisch-Deutsch, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, weil man ja dann auch die Sprache kennt und die von Kind an gelernt hat.
Letzte Frage, würdest du sagen, es gibt so ein Land, was es nicht in die Top 5 geschafft hat? Vielleicht noch nicht mal in die Top 10 ist, aber sagen wir mal so ein Rising Star auf eurer Liste ist. Also ich sage jetzt einfach mal sowas wie Singapur. Merkst du, okay, die waren mal ganz unten und so langsam kraxeln so hoch und vielleicht, wenn wir in 3 Jahren sprechen, ist auf einmal Singapur in den Top 5. Fällt dir da spontan irgendein Land ein, von dem du sagst, das könnte, wenn wir in 2 Jahren unseren Podcast hier nochmal aufnehmen zu den Top-Destinationen, könnte da in den Top 5 landen?
Ein Land, was immer wieder auch bei uns im Unternehmen besprochen wird, welches wir gerne im Portfolio hätten, da bemühen wir uns gerade drum, ist Ägypten. Ägypten hat auch sehr, sehr viele große Unternehmen, die eben in dem Kommunikationsbereich arbeiten. Da wollen wir einen Fuß in die Tür auch kriegen, damit wir das unseren Bewerberinnen und Bewerbern auch ermöglichen können. Ägypten ist natürlich ein super spannendes Land, auch ein ganz anderes Land als viele andere, die jetzt im anderen Mittelmeerbereich liegen. Aber da sind viele Unternehmen und da bemühen wir uns gerade darum, dass wir eben auch dahin vermitteln können, sehr bald.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiter darstellt mit Ägypten und vor allen Dingen auch die anderen spannenden Länder, was da noch auch für Branchen, für Jobs perspektivisch dazukommen. Wenn euch das Thema interessiert, schaut mal vorbei auf auslandsjob.de. Wenn ihr Fragen habt über sämtliche Social Media Kanäle, über die Homepage, über E-Mail, ist auslandsjob.de und der liebe Matthias natürlich auch dann erreichbar. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen, Wünsche, Probleme habt, schreibt uns sehr, sehr gerne. Ansonsten, wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr sagt, die Person, die hat vielleicht Interesse an einem Job im Ausland, dann empfehlt uns gerne weiter. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und ich sage recht herzlichen Dank, Matthias Meyer, für die spannenden Einblicke und ich freue mich schon auf das nächste Thema mit dir. Mach's gut. Ciao.
Danke auch. Ciao, ciao.